Deutschlandfunk, Information und Musik.
In diesen Tagen erklingt nicht nur viel Weihnachtsmusik, populäre, aber auch viel geistliche Musik. Musikproduktionen werden auch gerne verschenkt. Musik hören zählt nach wie vor zu den häufig genannten Freizeitaktivitäten. Aber was ist das eigentlich, was so universell Menschen in Stimmung und Bewegung versetzt, weltweit, buchstäblich? Was uns emotional und geistig in Schwingung versetzt? Das habe ich mit David Pöppel besprochen und der ist Professor für Psychologie und Neurowissenschaften an der New York University, aber auch Direktor am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Und da wird sowas erforscht. Ist Musik eigentlich weltweit in der Lage, Menschen in Bewegung zu versetzen, eine universelle Sprache, David Pöppel? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Wenn ich eine gute Erklärung hätte, wäre ich sehr froh. Aber es ist natürlich ein faszinierendes Phänomen. Also Musik kann überall alle im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Und eine Sache, die an Musik so speziell ist, ist eben die zeitliche Struktur, die rhythmische Struktur, zu der man sich bewegen möchte. Und dass es auch für Musik passiert, die man eigentlich gar nicht kennt, ist nicht ungewöhnlich. Also eine der faszinierenden Einsichten über was man mag an Musik und was man nicht so mag, ist das Wiederholung. Also es ist sozusagen eine feine Balance zwischen der Faszination, etwas Neues zu hören, und der Befriedigung, dass man etwas so ein bisschen kennt. Das nennt man the uncanny valley. Das heißt, warum man plötzlich etwas mag und sich meinetwegen dazu bewegt oder mitsingt, ist, weil es zuerst mal so ein bisschen überrascht. Das ist bei vielen Kunsterfahrungen so. Es ist was Ungewöhnliches, was Interessantes. Aber nach einiger Zeit ist es was Vertrautes. Und diese Balance ist was man oft mag an Kunstobjekten, sei es Musik oder Literatur oder Gedichte oder Tanz. Und warum man dann auch einfach mitmacht. Das andere ist natürlich, dass man in einer Gruppensituation, in einem Konzert, in einer Kirche oder mit Freunden, nochmal zusätzlich stimuliert ist. Das soziale Element ist natürlich unglaublich essentiell und macht ja auch irgendwie Spaß und Freude und bringt Leute dazu, mit großer Begeisterung zusammen was zu machen.
Sie haben es schon beschrieben, Musik hat unmittelbare Effekte. Das kann gewohnte Musik sein, zentraleuropäische, was weiß ich, Vivaldis vier Jahreszeiten. Das kann aber auch störende, überraschende Musik sein. Man hat von Stravinskys Le Sacre du Printemps auch als Massakre gesprochen, abschätzig. Ja. Trotzdem sind wir in der Lage, dem zu folgen. Wie identifizieren wir das? Wo passiert das bei uns im Gehirn?
Ja, also das ist eine subtile Frage. Also ich meine, es gibt natürlich, sagen wir mal, konventionelle Sachen. Also Musik im Prinzip ist, man muss es nicht definieren, man sollte es vielleicht gar nicht definieren. Es ist im Grunde, sagen wir mal, Geräusche oder auch Stille organisiert in der Zeit. Mehr ist es ja im Grunde nicht. Und dann ist in den Geräuschen, in der auditorischen Stimulation einfach bestimmte Muster. Manche sind kulturell geprägt auf eine Art und auf eine andere Art. Es gibt natürlich schon gewisse Gemeinsamkeiten für Volkslieder oder so. Und das ist die zeitliche Struktur. Also die Modulationsstruktur, wie schnell oder langsam sich Musik bewegt, ist relativ gleichförmig und etwas langsamer als Sprache. Das kann man einfach messen. Man kann zum Beispiel die Corpora von, was weiß ich, 20, 30, 100 Sprachen nehmen, sich ausrechnen, wie schnell, was ist eigentlich die Durchschnittsgeschwindigkeit von gesprochener Sprache. Und die liegt so etwa zwischen 4 und 5 Hertz oder sagen wir Zyklen pro Sekunde. Das ist ungefähr die Durchschnittsgeschwindigkeit von Silben übrigens in allen Sprachen. Wenn man das Gleiche für Musik macht und sagen wir mal, ganz viele verschiedene Musikarten nimmt und sich ausrechnet, was ist denn sozusagen die durchschnittliche Modulationsrate von Musik? Ist das ein bisschen langsamer? Also es ist ungefähr 2 Hertz oder wie das für Musiker 120 Beats per Minute. Und es gibt sozusagen relativ fundamentale Unterschiede eigentlich in diesem ganz banalen Sinne. Also etwas langsamere Sachen werden eher als Musik interpretiert und etwas schnellere eher als Sprache. Und dann kommt natürlich dazu Sachen, die wir noch nicht verstehen, die so fasziniert sind an Musik. Man hört etwas an, von Vivaldi bis Dillinger Escape Plan, von Free Jazz zu was anderem. Und also Musik hat die Fähigkeit, in sozusagen unglaublich schnell, effizient und intensiv emotionale Reaktion zu stimulieren.
Da sagen Sie was ganz Wichtiges. Sie hat nämlich nicht nur einen subjektiven Effekt, sie hat auch einen gesellschaftlichen Nutzen, ne?
Absolut. Ich meine, wir benutzen das natürlich für viele verschiedene, also wie wir mit Kindern umgehen, für Beerdigungen, für Feiern, um uns gegenseitig zu beruhigen, um soziale Infrastruktur zu schaffen oder einfach nur als Kunstobjekt. Das hat also sehr viele verschiedene Sachen. Jeder hat eigentlich die Erfahrung, man muss nicht ein großer Musikliebhaber sein, dass bestimmte Stücke, sagen wir mal Stücke aus der eigenen Teenage-Zeit, mit ganz bestimmten Erinnerungen verbunden sind. Es gibt eine interessante und noch nicht gut verstandene Beziehung zwischen Musik und Gedächtnis. Das ist auch absolut faszinierend. Warum kann man sich an ganz, ganz spezifische Sachen erinnern von der Zeit, wenn man, was weiß ich, 13 oder 14 war? Aber das wirklich Faszinierende ist, dass man ein künstliches Objekt wie ein Lied oder eine, was weiß ich, eine Sonate, eine Symphonie, ein Stück von Trommeln nimmt, das sozusagen in den Körper reinreicht und alles quetscht, dass man irgendwas Intensives fühlt und dazu noch sich an faszinierende Sachen erinnert. Oder dass die Erfahrung auch einem hilft, sich an andere Sachen zu erinnern. Und das ist alles natürlich noch relativ Cutting-Edge-Forschung. Wir verstehen, die Organisation, wie Musik im Gehirn funktioniert, ist außerordentlich kompliziert. Das liegt ja auch nahe. Es gibt nicht irgendein Knubbel im Gehirn, der Musikknubbel oder so, sondern das ist natürlich eine hochgradig komplizierte, subtile Erfahrung. Hat natürlich zu tun mit dem Gehör selbst, also die gesamten Teile des Gehirns, die auf auditorische Informationen reagieren, aber auch, das hat natürlich zu tun mit dem Belohnungssystem. Man hat was vorhergesagt, das fühlt sich gut an, was weiß ich, die Dominante kommt, dann wieder die Tonika, Gedächtnissysteme, motorische Systeme, also gerade bei Musik mit sehr ausgeprägtem Beat. Der Fuß bewegt sich gleich mit, der Kopf schwingt mit und so weiter. Man kann sich sofort also aus Prinzipien ableiten, wie kompliziert die Erfahrung sein muss, weil so viele psychologische und körperliche Teile involviert sind in der Erfahrung von Musik. Und vielleicht ist das auch, was es so spannend und schön macht.
Sie sagen, es ist eine einfache Erklärung, wäre zu den meistgenannten Freizeitaktivitäten zählt ja oft Musik hören. Jetzt würde der wenig Gebildete sagen, naja gut, ist auch so ein bisschen stressbefreiend, man kommt runter, man schüttelt sich aus, man schüttelt vielleicht auch die Beine. Aber es ist natürlich auch ein intellektuelles Vergnügen. Also man kann, wenn man die letzten Beethoven-Sonaten gehört hat, Klavier oder die Streichquartette, die großen, ist man sicherlich auch intellektuell befriedigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Schopenhauer war, der sagte, bei Musik philosophiert der Geist, ohne es zu wissen. Also es ist eine vorsprachlich intellektuelle Erfahrung. Trage ich jetzt zu dick auf oder würden Sie mitgehen?
Nein, ich finde, da haben Sie absolut recht. Also es ist sozusagen in einem gewissen Sinne präsemantisch. Ja, es ist eine, aber natürlich ist es eine kognitiv intensive Erfahrung. Meinetwegen kann es Beethoven letzte Streichquartette sein, aber es kann auch irgendwie der Hit letzter Woche sein, mit dem man sich einfach auseinandersetzt. Also irgendwelche Textbausteine oder Melodien. Also es muss nicht nur sein, dass man sich mit der großen Fuge auseinandersetzt oder so. Es ist immer auch eine intellektuelle Erfahrung, eine emotionelle Erfahrung und eben auch eine körperliche. Und daraus kann man natürlich dann eben gleich ableiten, wie reichhaltig das dann im Gehirn abgebildet sein muss.
Professor Poppel, ich würde gerne noch einen Begriff aufgreifen, den Sie zu Beginn unseres Gesprächs benutzt haben. Sie haben von der auditorischen Stimulation gesprochen. Das Ganze ist ja auch politisch. Also ich muss nicht bis in Vatikan gehen und bis zu Raphael und Michelangelo. Ich kann zum Beispiel auch ganz einfach feststellen, dass eine schön gestaltete Schule, eine akustisch gute Lernumgebung Effekte hat, mich freundlicher und friedlicher stimmt und so weiter. Das heißt, wir reden ja nicht nur hier blumig vor uns hin.
Nee, das ist also, nennen wir es mal das akustische Biotop oder das auditorische Biotop hat natürlich unglaublichen Einfluss auf alles und also sei es als Lernerfahrung oder einfach unser eigenes Glücksgefühl. Also ich meine, sagen wir mal so, also ich wechsle meine Zeit ab zwischen Downtown New York, wo ich jetzt gerade sitze, und Frankfurt. Also in Frankfurt wohne ich in einem sehr stillen Teil der Stadt, was ich sehr genieße. Hier wohne ich in einem sehr lauten Teil von New York, was ich auch genieße. Ganz unterschiedliches akustisches Biotop spielt natürlich eine große Rolle bei allem, wie ich mich durch den Tag bewege, ob ich mir Sachen merken kann. Für Schulen ist ein interessantes Thema. Also Schulen sind sozusagen, was möchte man da? Es muss einerseits gut verständlich für alle sein, andererseits ist es sowieso eine laute Sache. Man möchte, es gibt einen ganzen Bereich von Architekturakustik, der sehr interessant und unglaublich komplex ist. Wie gestalten wir Räume, sodass sie akustisch reichhaltig sind, aber auch irgendwie angenehm und nicht nervig?
Ja, und das Verrückte ist, dass wir über alle Alters-, Herkunfts-, Geschlechts- oder sozialen Schranken hinweg es gemeinsam intersubjektiv genießen können.
Absolut richtig. Also es gibt im Prinzip auch jede Kultur. Jede Kultur hat zum Beispiel einfach Lieder oder Volkslieder. Das ist einfach eine universale Eigenschaft von Menschen, dass wir Musik benutzen. Warum genau, wissen wir nicht. Es bricht aus einem raus. Manche Leute mögen es nicht, manche Leute mögen es extrem, aber man kommt im Prinzip gar nicht drum rum, egal wo man lebt, wie man lebt, egal was für ein sozioökonomischer Status vorliegt. Es ist ein, sozusagen ein Bindeglied zwischen Menschen. Und wenn man ein bisschen eine großzügige Ästhetik hat, dann sollte man das auch sozusagen so zelebrieren. Manche mögen eben nur Bach-Fugen, andere mögen nur Heavy Metal, aber im Prinzip ist es eine ähnliche Erfahrung und das sollte man auch gegenseitig respektieren. Das sind alles wertvolle Erfahrungen, die auf sehr ähnlichen biologischen und soziologischen Grundlagen aufgebaut sind. Deswegen ist es sozusagen, sollte es einen zusammenbinden und nicht auseinanderteilen.